was sie heute mit uns teilen soll und möchte. Und ja, wir beten jetzt, dass du Birgit segnest und dass du ihre Worte wirklich salbst mit deinem Heiligen Geist und dass ja, das wirklich direkt aus ihrem Herz es sprudelt, Herr, dein Wort zu uns. Und segne auch uns als Hörer, dass wir verstehen, dass wir uns auch selber ansprechen lassen von dem, was du uns sagen möchtest. Amen.
Amen. Dankeschön. Guten Morgen. Der heutige Predigttext steht im Lukas-Evangelium im dritten Kapitel und das ist ein etwas längerer Text, 1 bis 14. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch von Iturea und Trachonitis, Lysanias Tetrarch von Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kajaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden, wie im Buch der Reden des Propheten Jesaja geschrieben steht. Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Da sagte er zu den Volksscharen, die hinauszogen, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen und fangt nicht an, bei euch zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesem Stein dem Abraham Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Scharen, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eins davon dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen und fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen wir denn tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemand, erpresst niemand und begnügt euch mit eurem Sold. Amen. Ich weiß nicht, wie euch diese Passage bislang gefallen hat. Bei mir gehörte das definitiv nicht zu meinen Lieblingspassagen. Mir erschien das völlig überflüssig, diese unendliche, für mich unendliche Aufzählung, wer gerade Oberhaupt war. Das fand ich völlig überflüssig, das alles haarklein zu erzählen. Dass Johannes aber in der Wüste lebte und gegen den Strom schwamm, das fand ich gut. Die Priester versuchten ja, die Leute in die Synagoge zu bekommen und Johannes hat sie aus den Synagogen rausgeholt, rein in die Wüste, wie in ein Reset, eine auf Nullstellung und dann mit anschließender Neuorientierung. Und das gefiel mir. Aber insgesamt fand ich ihn viel zu wenig abholend und auch so ungehobelt. Ich erzähle von mir, ihr seid wahrscheinlich viel geistlicher als ich. Und weil ich davon ausging, dass nicht nur ich das unglaublich unsympathisch fand, als Schlangenbrut oder Otternbrut angesprochen zu werden, war der Text für mich, ich meine, mal Bibel lese jährlich einmal durchs Neue Testament, habe ich es brav gelesen, aber eher so überflogen. Das finde ich, ihr seid einfach geistlicher als ich, aber deswegen predige ich ja, um auch mal ein Feedback zu bekommen. Also dieser Text war für mich so ein Bogen drum machen, bis vor kurzem. Wieso? Weil das einer der vorgeschlagenen Texte für heute den dritten Advent ist. Und ausgerechnet der fiel mir sofort in die Augen, der sprang mir förmlich in die Augen und ich wusste sofort, Halleluja, endlich mal ein Text, der mich herausfordert. Das Thema für den heutigen Sonntag ist: Freuet euch im Herrn alle Zeit. Gaudete in Domino Semper. Freuet euch im Herrn alle Zeit. Und dann dieser Bußtext, das ist doch irgendwie ein bisschen komisch. Buße versus Freude, passt das zusammen? Lass uns mal den Text angucken. Ich habe nämlich gefunden, ich bin zur Erkenntnis gekommen, ja. Lukas benutzt diese ganz detaillierte Aufzählung, um auch eine allgemeine Verortung dem Leser zu geben. Wer gerade alles an der Macht war, aber auch was alles drumherum sich gerade abspielte, in welche Zeit hinein diese Heilsgeschichte ja mit Johannes als dem Vorboten Jesu begann. Israel stand ja schon ganz lange unter der Herrschaft des römischen Kaiserreiches, unter der Unterdrückung. Ausbeutung, Prunk und Sündenverfall auf der einen Seite und Ausbeutung, Sklavereien und Unrecht auf der anderen Seite. Eine ganz schwere Zeit für Israel, total hoffnungs- und trostlos. Diese Finsternis, von der wir vorhin gesungen haben. Und dann werden hier auch noch zwei Hohepriester genannt. Ist mir vorher auch noch nie aufgefallen. Denn es durfte doch immer nur einen geben. Das war doch ganz, ganz wichtig. Was war passiert? Hannas war der vom Gesetz Eingesetzte oder von den Juden Eingesetzte, aber der Vorgänger von Pilatus hat ihn einfach kurzerhand abgesetzt und so lange ab und angesetzt, bis er in Kajaphas einfand, der ihm zu Diensten stand. Also auch da der Anfang vom Untergang des so wichtigen und bedeutungsvollen Amtes. Und in diese katastrophale, staatliche, religiöse, aber auch menschlich so schwierige Zeit hinein, in diese Zeit hinein, am totalen Tiefpunkt Israels, beginnt Johannes der Täufer seinen Dienst. Da kommt dieser Morgenstern. Das, was ich am spannendsten fand, das Wort Gottes ergeht an Johannes. Vorher war das ja so gewesen, dass der Engel hatte ja Zacharias verheißen in Lukas 1, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben, er wird groß sein vor dem Herrn. Schon vom Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Kinder Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, hinwenden. Er wird ihm, Jesus, mit dem Geist und mit der Kraft des Elia vorangehen und so das Volk für den Herrn bereit machen. Ich gehe davon aus, dass Johannes von Anfang an seinen Auftrag kannte. Eines Tages würde er Jesus, den Herrn, den Weg bereiten. Eines Tages, und bis dahin lebte er abgeschieden in der Wüste. Äußerlich arm, aber bei diesem ganzen Durcheinander denke ich auch innerlich reich. Er hatte Zeit mit Gott und war ganz weit entfernt vom jüdischen Establishment und von den römischen Machthabern. Dann ergeht dieses Wort Gottes an ihn. Ich finde das so schade, dass da nichts mehr steht. Wir wissen gar nicht, wie genau das ablief. Klar ist aber, dass das so eine eindeutige Beauftragung war, dass Johannes sofort ins Tun gekommen ist. Er hat lange gewartet, dann hat er gehört und ist ins Tun gekommen. Und ganz bald strömten ja die Scharen von überall her, um sich seine wirklich herausfordernde Botschaft anzuhören. Er predigte ab sofort total vollmächtig, eben von Gott beauftragt. Aber ich habe mich mehr als einmal gefragt, wieso haben die Leute sich so anpöbeln lassen? Denen ging das doch schon wirklich schlecht genug. Israel, die waren so in schweren Situationen und sich dann noch anmachen zu lassen, Also ich bin da mal ein bisschen von mir ausgegangen und habe gedacht, ehrlich, ich hätte mir das 7-mal überlegt, dahin zu gehen. Nach dem Motto, brauche ich das nicht auch noch? Aber wieso sind sie trotzdem gekommen? Ich glaube, weil das der richtige Zeitpunkt war. Die Zeit war reif. Die Propheten hatten jahrhundertelang angekündigt, eines Tages wird der Messias kommen. Und es war auch die richtige Botschaft, die Botschaft vom kommenden Heil. Das wussten die Israeliten. Eines Tages, dann würde der lang ersehnte Messias kommen. Der würde sie erretten und erlösen von all diesem Bösen. Der würde endlich sein Königreich aufbauen. Sie stellten sich zwar einen König vor, aber hatten die Hoffnung, trotz aller Hoffnungslosigkeit, Jahrhunderte nicht aufgegeben. Manchmal fällt mir schwer, nach ein paar Monaten die Hoffnung nicht aufzugeben. Aber die Juden wussten so fest, eines Tages wird der Messias kommen, der Erlöser kommen, der Erretter kommen. Es wird sich lohnen, auf ihn zu warten. Und ich vermute, als sie Johannes hörten, ahnten sie, dass er derjenige sein könnte, der den Weg wirklich bereitet. Wenn du Jesus kennst, wirst du bestimmt auch schon mehrfach so ein Wort bekommen haben. Vielleicht nicht ganz so spektakulär, ich jedenfalls nicht. Aber ich glaube, dass Gott jeden Tag redet. Nicht nur einmal. Nicht nur einmal im Leben. Vielleicht gibt es ein großes Wort, aber auch viele, viele kleine. Aber eins, das dir gilt bzw. galt. Wie bist du damit umgegangen? Hast du gehört und getan? Ich habe gestern so eine herrliche Geschichte von Rita gehört, dass Wolfram häufiger eine Geschichte erzählt hat. Da kam ein neuer Pastor in die Gemeinde und der predigte und die Gemeinde war vollkommen von den Socken und fand diese Botschaft einfach großartig. Dann kommt der zweite Sonntag und der predigt dasselbe. Und dann denken die, naja, vielleicht hatte der nicht so viel Zeit, sich vorzubereiten und vielleicht hat er sein Skript, das Datum nicht richtig verändert. Lass mal gut sein, weil der so gut ist, warten wir. Dann kommt das dritte Wochenende und was macht dieser Pastor? Der predigt wieder dasselbe. Und dann denken die, also jetzt müssen wir mal mit ihm reden, so geht das ja nicht weiter. Und dann sprechen sie ihn an nach dem Motto, Herr Pastor, ist Ihnen gar nicht aufgefallen, dass Sie immer dasselbe predigen? Und was sagt dieser Pastor? Haben Sie denn schon getan, was ich gepredigt habe? So lange predige ich immer dasselbe. Und ich fand diese Botschaft so toll. Also ihr wisst Bescheid. Wir predigen jetzt immer dasselbe. Das hat mich total berührt. Ich habe erst herzlich gelacht und dann habe ich gedacht, das ist richtig. Gott redet ja manchmal zu mir, aber die Frage ist, was tue ich damit? Denke ich, ach, da hat ja noch Zeit oder ein bisschen habe ich ja auch schon davon umgesetzt. Johannes hat ganz lange gewartet und dann ist er gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir manchmal auch Worte bekommen, aber sie erstmal ein bisschen zu den Akten legen, so ein bisschen drunter. Wisst ihr das? Man hat einen Riesenberg und dann kommt der frischeste immer, das frischeste Papier kommt nach unten. Aber es geht darum, dass Gott will, dass wir wachsam sind. Wachsam in vielerlei Beziehung. Nicht nur wachsam, indem wir auf den richtigen Augenblick warten, sondern auch wachsam, wie er hier sagt, fangt nicht an, kommt überhaupt nicht auf die Idee bei euch zu sagen, ach, wir haben doch Abraham zum Vater. Das macht Johannes hier sehr deutlich. Ruh dich nicht auf deinem Stammbaum aus. Ruh dich nicht darauf aus, dass du zum auserwählten Volk Gottes gehörst. Dass du den richtigen Stamm entsprungen bist. Glaub nicht, Halleluja, ich gehöre dazu. Ich bin safe. Mach dir nicht diese Illusion. Und ich glaube, dass sich viele Juden jahrhundertelang darauf ausgeruht haben. Mensch, ich habe doch den Vater Abraham zum den Vater Abraham habe ich zum Vater und damit gelten auch mir alle seine Verheißungen. Und wie ist das mit uns Christen? Ich glaube, dass Johannes nicht nur mit den Juden da aufgeräumt hat, sondern auch mit uns. Wir könnten sagen, Mensch, wir haben doch eines Tages vor so und so vielen Jahren, haben wir doch schon mal Ja zu Jesus gesagt. Einmal Christ, immer Christ. Gott kennt mich doch. Der wird doch ein Auge zudrücken. Der weiß doch, wo meine Schwachpunkte sind. Das ist doch ein gnädiger Gott. Ja, er ist ein gnädiger Gott, aber er ist auch ein gerechter Gott. Wie wir immer sagen, er ist kein Hampelmann. Er sagt nicht, oh Mensch, das ist richtig und das ist auch richtig und das ist auch richtig. Gott ist ein Gott der Liebe, der uns die Hand reicht. Und das ist unsere Entscheidung, wie wir mit dieser offenen Hand umgehen. Und dass wir nicht auf dem sogenannten Sofa der Gnade einschlafen, wie Wolfram immer gesagt hat, und in der Hölle wieder aufwachen. Gnade ist nicht, ach, das merkt ihr doch gar nicht. Der ist doch mit euch allen beschäftigt. Nein, Gott ist ein gerechter Gott, ein liebender Gott, dem alles so viel kostbar ist, dass wir Ja sagen, dass wir in seine Hand einschlagen. Aber er lässt uns den freien Willen, Ja oder Nein zu sagen. Und es reicht nicht, sich vor 100 Jahren einmal bekehrt zu haben. Und dann wollen wir mal gucken. Also nicht nur das Wort hören und nichts tun. Wir dürfen und wir müssen und wir können mit diesem Gott der Güte und der Gnade rechnen. Und er wirbt um uns bis zum letzten Atemzug. Aber wenn wir dieses Gnadenangebot bewusst immer wieder ausschlagen, dann wird dieser Tag kommen, an dem wir einfach sagen oder realisieren müssen, es ist zu spät. Hier sagt Johannes, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Das ist auch wieder so eine Passage, bei der ich erstmal zusammenzucke. Aber Advent bedeutet, wir feiern die Geburt Jesu, aber wir bereiten uns auch schon auf sein Wiederkommen, auf sein letztendliches Kommen vor. Und das wird der jüngste Tag sein, an dem wir Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben und über unser gesamtes Leben. Was wir gedacht, was wir gesagt, wie wir gehandelt haben, was wir getan, aber auch nicht getan haben. Und da können wir nicht sagen, Mensch, also ehrlich, ich war zu beschäftigt oder der andere oder die andere. Da wird Gott nur mich fragen. Und das ist schnurzpiepegal, was meine Nachbarn alles getan haben, was die anderen nicht getan haben. Letztens saßen wir in der Gemeindeleitung zusammen und haben uns mal wieder klar gemacht, dass egal, wofür wir uns auch innerhalb der Leitung entscheiden, jeder Einzelne von uns eines Tages darüber Rechenschaft ablegen muss. Da kann ich nicht sagen, ach, die haben mich überstimmt oder das ist eben halt so. Und das hat mir nochmal den Ernst der Lage gezeigt. Alles, was wir tun, hat Konsequenzen, entweder hier oder in Ewigkeit. Entweder bin ich Botschafterin oder nicht so. Und als Leitende werden wir eines Tages mehr Verantwortung oder uns mehr verantworten müssen. Und dafür brauchen wir auch immer wieder euer Gebet, weil wir werden eines Tages die Konsequenzen, die geistlichen Konsequenzen tragen. Ich habe überhaupt keine Angst davor, aber ich habe Respekt. Ich habe Respekt, weil dieser Text mir einmal mehr zeigt, es wird eines Tages ja abgerechnet. Gott ist so ein Gott der Liebe und er wirbt um uns. Er wirbt wirklich jeden Tag, jeden Atemzug wirbt er um uns. Aber wenn wir Nein sagen, bewusst Nein, ist das ein Problem irgendwann. Deshalb sollen wir schlau sein wie die Jungfrauen, die gute Haushaltschaft da betrieben haben, die nicht nur jetzt gelebt haben, sondern die auch nach vorne vorausschauend waren. Oder wie Johannes hier sagt, wachsam. Nicht ängstlich, nicht vorsichtig, nicht tastend. Gott ist ein Gott der Liebe. Aber es gibt auch die ernste Seite vom Advent. Aber wachsam. Und dann stehen uns die Türen offen. Das nächste, was ich toll finde, bringt Frucht der Umkehr. Frucht finde ich toll. Frucht, die von innen hervorwächst, bringt Früchte hervor, sagt Johannes, um eure Umkehr zu zeigen. Was wieder nicht so schön ist, jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Auch hier scheut sich Johannes null, klare Worte zu finden. Zunächst sollen wir also Buße tun, aber auch dann zeigen, dass wir echt umgekehrt sind. Ich kann ja sagen, wie wenn man manchmal Kinder zwingt, sich zu entschuldigen. Entschuldigung. Und da weißt du gleich, das ist so eine erzwungene, das kommt gar nicht von drin, sondern das ist nur so. Aber der Heilige Geist will in uns nicht so, sondern ein wirklich von Herzen, ein Verstehen, ein inneres Verstehen, was sich irgendwann im Außen zeigt. Eine Frucht entsteht ja auch nicht gleich am Baum, sondern sie entsteht ja auch von innen heraus. Und hier wiederum macht Johannes, finde ich, uns Mut. Er bringt eine Frucht der Umkehr. Umkehr hat immer ein Ergebnis, hat immer ein Ergebnis zum Besseren. Und das finde ich unheimlich toll. Wir müssen nicht in Sack und Asche gehen oder Übungen machen oder uns in Askese üben, sondern das, was wir brauchen, ist wirklich ein Herz, das sagt, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Liebe, weil in mir wohnt nichts Gutes außerhalb von dir. Und hier sagt er eben, zeig mir, beweise, dass du Umkehr verstanden hast. Unter anderem, setz das um, was du gehört hast. Und dafür brauchen wir Offenbarung. Offenbarung, dass auch wenn wir keine Erkenntnis haben, dass wir sagen, Heiliger Geist, erklär mir das. Das verstehe ich nicht. Und wenn ich mir das richtig überlege, will ich das auch gar nicht verstehen. Da umzukehren und zu sagen, Heiliger Geist, schenk mir, dass ich dich höre, dass ich dich verstehe. Das Gute ist, Kolosser 3, wir haben den alten Menschen ausgezogen. Wir müssen nicht an uns rumpruckeln, sondern die geistliche Realität ist, wir sind seit dem Tag der Lebensübergabe neue Menschen. Ich muss nicht mehr so reden wie damals. Und auch wenn du mich provozierst, muss ich nicht mehr so reagieren wie damals. Kann ich, aber muss ich nicht. Und wir haben diesen neuen Menschen angezogen, der eben nicht mehr gegen Gott rebelliert, der nicht mehr sagt, ehrlich, wieso hast du das schon wieder gemacht? Oder der andere. Christus in uns bewirkt die Umkehr, nicht ich, nicht meine Anstrengung. Lukas erwähnt hier die Scharen, das heißt du und ich und die Zöllner und Soldaten, weil ich davon ausgehe, dass wir hier keine Zöllner unter uns sitzen haben. Aber was auch immer, uns allen gilt dasselbe. Weiter zu lieben, zu geben, wenn wir haben, großzügig zu sein, nicht vorenthalten. Letztendlich Teil dieses großen Gebotes. Wir sollen Gott den Vater lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie uns selbst. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Eigentlich ist das nicht viel. Und es ist ganz einfach. Aber wie wir immer so schön sagen, es ist manchmal nicht leicht. Weil Leben dazwischen kommt. Weil Schwierigkeiten kommen. Weil wir eben noch in einer gefallenen Schöpfung leben. Wie sieht's aus mit deiner Frucht der Umkehr? Ich glaube, Lust dazu hat keiner. Halleluja. Liliane, du bist einfach die am weitesten ist. Das finde ich gut. Aber die Umkehr ist das eine, aber die Frucht der Umkehr, die ist süß. Und die ist super. Die Frucht der Umkehr bewirkt, dass wir immer näher zu Gott hinkommen, dass nichts mich trennen kann vom Vater. Ist Heiligung überhaupt ein Thema bei dir? Heiligung bedeutet ja letztendlich, dass wir Gott erlauben, an uns zu arbeiten. Immer mehr uns in sein Ebenbild verwandeln zu lassen. Und Advent hat eben diese beiden Seiten, die frohe Seite, die helle Seite über seinen Geburtstag, dass er geboren ist. Aber auch die andere Seite, ich will nicht sagen die ernste, aber auch eine wichtige Seite. Ja, sie ist auch ernst. Und ich glaube, beides gehört zusammen. Das ist das volle Evangelium. Gott ist Liebe, ja, aber er ist auch ein gerechter Gott. Und ich glaube, dass wir im Advent diese Zeit der Besinnung dafür nutzen können, uns das noch mal einmal mehr deutlich zu machen. Es ist gut, wenn wir Früchte der Umkehr bringen, weil sie uns letztendlich in Gottes Arme wieder ziehen. Die Scharen kamen, um Umzukehr, und sie kamen mühselig und beladen, und sie gingen wahrscheinlich voller Hoffnung und Freude, dass diese Schuld sie nicht mehr geplagt hat. Mit anderen Worten, wenn Gott uns zur Umkehr ruft, dient das unserem Heil, dient das uns zum Besten. Und deswegen können wir immer ausrufen, freut euch im Herrn, weil beides zusammengehört. So, nun freut euch mal. Amen. Wisst Bescheid, nächsten Sonntag gibt es die nächste Predigt. Da machen wir auch wegen Weihnachten keine Ausnahmen. Überleg einen Augenblick, hat das was mit dir zu tun? Lässt du dich vielleicht von einem Wort, von einer Passage, von einem Satz herausfordern von Johannes? Mach das zwischen dir und ihm aus. Heiliger Geist, danke dafür, dass du mit uns Wege gehst. Schenk uns, dass wir immer bereiter werden zu hören, was du uns zu sagen hast. Dass wir das tun, wozu du uns berufen hast. Dass wir erlauben, uns freisetzen zu lassen von dir. Uns weiter in dein Ebenbild formen lassen. Und danke, dass dabei deine Freude nicht zu kurz kommt. Danke, dass die zweite Frucht des Geistes Freude ist. Dass wir sagen können, singen können, leben können, atmen können. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Danke dafür, dass das überwiegt. Amen.